Hallo, schön, dass ihr wieder in Principio eingeschaltet habt. Nachdem wir gemeinsam durch die Fastenzeit gegangen sind, sind wir nun in der Karwoche angekommen und in diesem Jahr legen wir einen besonderen Fokus mit euch auf die beiden ersten Lesungen des Karfreitags. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Wir schauen in diesen beiden Texten, Lesungstexten des Karfreitags, auf zwei Figuren, die uns helfen, diesen Tag, diese Todesstunde zu verstehen und zu deuten. Trotzdem haben wir unsere Folge mit der eine überschrieben, weil es uns wirklich heute darum geht, diese beiden Figuren, die uns sowohl in der Jesaja-Lesung als aber auch in der Lesung aus dem Hebräerbrief begegnen, noch mal ganz genau in den Blick zu nehmen und tatsächlich zu erklären, warum uns diese beiden Figuren am Karfreitag als Deutungsmuster angeboten werden.
Und da ist der erste Text aus dem Alten Testament keine Überraschung. Das sogenannte vierte Gottesknechtslied, Jesaja 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12, ist ein Text, der auch im Neuen Testament eine Rolle spielt. Eben. Der Gottesknecht, der leidende Gottesknecht, der sein Leben hingibt für die vielen. Das klingt ja schon christlich für uns in der Deutung. Und deshalb ist es wirklich nicht verwunderlich, dass gerade der Text am Karfreitag gelesen wird.
Wir sind, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, ja hier in diesen Kapiteln 52 folgende irgendwie bei der Grundfrage nach der Rückkehr schon der Exilierten nach Jerusalem, also in die Heimat, könnte man sagen. Aber es geht irgendwie, du hast es schon angekündigt, es geht tatsächlich um das Leid. Es geht um die Frage danach, wie man mit dem, was man erlebt hat, auch umgehen kann, angesichts trotzdem der Verheißungsperspektive, dass ja nun auch etwas Neues beginnen wird.
Genau. Jesaja 52 fängt an mit der großen Vision der Rückkehr aus dem Exil zurück nach Jerusalem. Aber auch eine Rückkehr lässt die Frage stellen, warum das Leid? Wie konnte das passieren? Was ist da passiert? Und da kommt eine ganz neue Art des Denkens in den Vordergrund.
Vielleicht lese ich trotzdem mal den ersten Vers zum Einstieg, damit wir auch langsam reinkommen. Da heißt es nämlich, siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Ich finde immer, wenn man das Karfreitag als Lektor oder Lektorin liest, dann hat man selber fast so ein bisschen einen Gänsehautmoment, weil irgendwie dieser erste Satz so überhaupt nicht zu dem passt, in welcher Grundstimmung man vielleicht da ist, was man auch erlebt liturgisch, die große Stille beim Einzug. Da ist eigentlich nichts von Erfolg, von Erhabenheit zu spüren. Und trotzdem setzt dieser Text mit dieser großen Verheißung, mit dem Blick auf den zukünftigen Erfolg ein.
Und es ist noch krasser. Was ist denn der Knecht? Ein Ehrentitel, große Heilsgestalt, Abraham, David, das sind Knechte Gottes. Und dieser Knecht wird gesagt, er wird Erfolg haben und er wird erhaben und sehr hoch sein. Auch zwei Beschreibungen, die eigentlich dem Thron Gottes oder Gott selbst im Buch Jesaja vorkommen. Also wir fangen wirklich mit einem Jubel an und wir schließen auch die erste Lesung mit einem Jubel. Wirklich, das passt wenig zu dieser dunklen Stunde, wo Jesus am Kreuz stirbt, die Sonnenfinsternis da ist, der Vorhang im Tempel zerreißt. Oder doch? Doch, natürlich passt es dazu. Wir wissen ja, worum es geht. Dieser Knecht ist ein leidender Knecht.
Wir haben in dieser Lesung, in dieser ersten Lesung am Karfreitag eben zwei vielleicht große Teile. Man kann es auch noch mal darunter differenzieren, aber wir haben zunächst mal eine Rahmung, die Verse 13 bis 15, die Eingangsverse und dann nochmal das Ende 11 und 12, wo wir tatsächlich eben von dieser Erhabenheit hören, wo es darum geht, dass es hier um den Gerechten geht, dass derjenige Anteil unter den Großen und den Mächtigen hat, also dieser Ausblick und dann kommen wir eben in dem Teil dazwischen, der sich auch nochmal unterteilen lässt, kommen wir tatsächlich in eine ganz andere Dimension des menschlichen Fühlens.
Wir kommen in einen sehr schönen Kontrast, weil am Anfang, auch überraschend für uns, dieser Knecht wird als du angeredet, weil wir nachher im Text stellen wir ja fest, der Knecht stirbt auch für die vielen. Aber beim Text selbst wird er angeredet, als wäre er da, dieser Knecht, der groß gelobt wird. Und dann springt es auf einmal. Wenn Kapitel 53 anfängt, ist so ein Block, da beschreiben die wir, also zum Beispiel das Volk, wie sie den Knechten früher verstanden haben. Und dann kommt eben dieses sehr düstere Bild von seinem großen Leiden, das er symbolisiert.
Nach dem verheißenen Erfolg, mit dem die Lesung einsetzt, beginnt das 53. Kapitel mit den Versen 1 bis 3, tatsächlich mit eben ganz anderen Bildern. Es heißt, er hat keine schöne und edle Gestalt, dieser Knecht, von dem wir ja eingangs gehört haben, dass er Erfolg haben wird. Wir hören, dass er verachtet wurde, von den Menschen gemieden. Einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ist er, also von dem man sich komplett abwendet. Jemand, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Da wechselt man die Straßenseite, da wendet man sich ab, den löscht man aus seinen Kontakten.
Warum? Weil es in der alttestamentlichen Welt natürlich auch die Deutung gibt, jemand, der so voller Schmerz ist, voller Krankheit ist, der ist doch von Gott bestraft. Der muss eine Sünde begangen haben. Den muss ich besser meiden. Ansonsten werde ich hineingezogen in sein Schicksal. Nun ist aber die Deutung eine radikal andere. Nicht er ist irgendein Schuldiger, den man aus der Gemeinschaft ausgrenzen muss, sondern ab Vers 4 taucht dann etwas ganz Überraschendes auf. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Dass wir versteht, dass die frühere Deutung komplett falsch war. Sie haben verächtlich auf ihn geguckt. Aber das war falsch.
Der zweite Teil von Vers 4 macht das ja super deutlich. Da heißt es, wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Das heißt, es geht hier tatsächlich auch um unser Deutungsmuster angesichts eines Menschen, der leidet. Die Frage danach, du sagst schon, alttestamentlich steckt dahinter die Frage nach Sünde, also nach dem Verursacherprinzip eigentlich des Leidens. Der muss es ja selber schuld sein, jetzt ein bisschen vielleicht hart formuliert. Aber wir meinten, er sei von Gott geschlagen. Also da muss es irgendeine Beziehungsstörung gegeben haben zwischen Gott und diesem Knecht, dass er so daherkommt, dass wir keinen Gefallen finden können an ihm. Aber es macht uns dieser Text eben total deutlich, es geht hier um unsere Deutung. Es lohnt sich aber, den Blick zu weiten und die Perspektive einzunehmen, die Gott hier auf diesen Knecht legt.
Und nochmal, das ist im damaligen Denken ein radikaler Schritt. Und bevor wir jetzt groß über diesen radikalen Schritt reden, vielleicht lesen wir einfach, weil das wirklich greifbar ist, wie er da in den Versen 5 und Versen 6 formuliert ist. Lies mal jeweils von dem Vers 5 und von dem Vers 6 den zweiten Teil vor. Ich glaube, das ist so plastisch und so deutlich.
Da heißt es einmal, zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen.
Gerade der letzte Halbsatz, die Schuld von uns allen. Also die Wir-Perspektive, die hier im Text eingenommen ist, die wir verstehen, er leidet an unserer Statt. Das kann man auch Stellvertretung nehmen, das ist ein hoher Begriff. Aber irgendwie an dieser leidenden Figur wird deutlich, warte mal, wir sind die eigentlichen Sünder. Und er badet das für uns aus. Und dann wird es noch radikaler im nächsten Schritt. Er tat das alles, ohne seinen Mund dagegen aufzumachen. Er hat es angenommen, das Leid. Er hat sich nicht beklagt.
Dieses Nicht-Reden, also Nicht-Aufbegehren gegen das, was ihm passiert, das wird unglaublich schön in Anführungsstrichen in Bildern beschrieben. Er wird vom Land der Lebenden abgeschnitten. Wegen der Vergehen meines Volkes, also des Wirs, müsste man ja sogar sagen, gibt man ihnen bei den Frevlern das Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte. Ja? Also das ist irgendwie, sind Bilder des Abtrennens. Und dieses Abtrennen, das wir da reindeuten, das wir da drin sehen, das wird in Vers 8 dann auch nochmal deutlich, dass das eigentlich das ist, was wir ja auch mit ins Spiel bringen. Denn es heißt hier, durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Das heißt also, all diese Bilder, er tut den Mund nicht auf, er wird abgeschnitten, ist am Ende nicht nur, dass er passiv bleibt, könnte man sagen, und was ihm geschieht, sondern es ist auch das, was wir tun. Uns kümmert das Geschick nicht. Wir schreiten nicht ein in das Leid. Wir schreiten nicht ein oder lindern das Leid, indem wir an unserer eigenen Schuldhaftigkeit mal ansetzen.
Der Text setzt eben sehr, sehr stark, auch für uns als Leser, den Fokus nicht auf uns zuvorderst, sondern beim Lesen nähern wir uns diesem Knechten. Und er ist eben, was wir schon gesagt haben, ein Mann voller Schmerzen. Er trägt Wunden. Er wird durch Haft und Gericht dahingerafft. Ja, er geht sozusagen ins Land des Todes hindurch. Das erkennt jetzt diese Wir-Gruppe. Und da kommt dieser Erkenntnisprozess, über den wir gerade gesprochen haben, dass eine Heilsbedeutung haben muss. Und diese Heilsbedeutung ploppt im Text für uns auch heute noch total überraschend auf, in dieser Feststellung, doch der Herr hat gefallen an dem von Krankheit zermalmten.
Es führt uns auf jeden Fall nochmal vor Augen, dass unsere Perspektive eine ganz andere ist als die Perspektive Gottes. Das, was wir als Zeichen des Unheils, der Sündhaftigkeit an diesem einen Knecht entdecken, ist nichts anderes als unsere Sündhaftigkeit. Und Gottes Perspektive auf diesen Knecht ist eben eine ganz andere. Gott sieht, dass dieser Knecht stellvertretend Schuld auf sich nimmt, dass all sein Leiden etwas ist, was er erträgt, weil er es für andere erträgt und trägt. Und das tatsächlich ist dieses Gefallenfinden, was hier im Vers 10 so schön ins Wort gebracht wird. Gott schaut auf ihn und sieht dahinter.
Und ich gebe zu, das bleibt auch heute schwer zu verstehen. Wir hatten eben den Vers schon zitiert. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Es ereignet sich Heil, indem jemand anderes leidet, für uns leidet, für uns dahingerafft wird. Und wie entsteht Leid? Weil wir verstehen, dass der, der dieses Leid annimmt, es unschuldig erträgt, sozusagen eine Art Spiegel ist für uns, die zeigt, warte mal, das ist eigentlich unsere Schuld, die er da trägt. Wir sind doch die Sünder. Er erträgt, was wir verursacht haben.
Das finde ich für diesen Text nochmal ganz wesentlich. Es geht tatsächlich darum, dass das Leid entsteht, weil wir nicht in der Lage sind oder es nicht wollen, unsere eigene Schuld selbst zu tragen und zu ertragen. Also unsere Schuld zu tragen heißt ja, um Vergebung bitten, die Beziehung mit Gott auch zu erneuern, die Beziehung zum Nächsten immer wieder zu erneuern. Das heißt, natürlich bestenfalls auch gar keine Schuld auf sich zu laden. Das steht natürlich immer im Hintergrund. Aber das ist ja der Ausgangspunkt. Weil wir nicht in der Lage sind, diese Schuld selbst zu tragen, gibt es diesen einen, den Knecht, der sie auf sich nimmt und der indem er es auf sich nimmt, derjenige wird, an dem Gott sagt, okay, du bist derjenige mit all dieser Schuld, die du auf dich nimmst, obwohl sie nicht die eigene ist, dich setze ich ein zum Gerechten. Du wirst hoch sein und erhaben.
Ohne Zweifel bietet dieser Text eine Verständnismöglichkeit, wenn wir da am Karfreitag hoch ans Kreuz gucken und Jesus Christus sehen, der, wie wir glauben, für unsere Sünden gestorben ist. Jesaja redet genau darüber. Der gerechte Gottesknecht leidet für die anderen und die anderen erkennen an diesem Leid ihre eigene Sünde und kehren um.
Dieser Text kommt ja mit seinen Bildern, mit dem Knecht, mit dem von Schmerzen und Krankheit Geschlagenen und in seiner Sprache und auch Dramatik vielleicht manchmal ein bisschen weit entfernt daher. Ja, also man hat den Eindruck, okay, das ist ein alter Text. Ist er ja auch. Das ist schon richtig. Aber die Frage ist ja, was meint der Text heute für uns und wo packt er uns? Und ich finde, der Vers 6, also Kapitel 53, Vers 6, ist so ein Moment, der ihn uns dann doch sehr nahe bringt. Denn es heißt da, wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Und ich finde, an diesem Halbvers ist tatsächlich wieder zu erkennen, das ist gar kein alter Text. Denn wenn wir auf uns, wenn jeder auf sein eigenes Leben guckt, ich glaube, dann haben wir alle irgendwann diese Situation, dass wir uns ein bisschen verirrt finden, wie Schafe. Und jeder für sich seinen Weg sucht. Also jeder auch nach dem Seinen schaut. Also das ist, finde ich, sehr stark auch nochmal der Moment herauszufinden, stehe ich nicht eigentlich selber in diesem Text? Ist das nicht nur ein alter Text, sondern ist es eigentlich ein Text, der mit all der Dramatik auch deswegen jederzeit passt, weil dieser Moment, sich zu verirren, vom Weg mit Gott abzukommen, von der Gemeinschaft mit den Menschen abzukommen, auch von ja, dem Weg mit sich selbst an manchen Stellen abzukommen, genau diese Perspektive eröffnet zu sagen, oh, und dann ist da dieser eine, der holt uns zurück aus der Verirrung, weil er eben all dieses Misslingende, all dieses Scheitern von mir, von dir auf sich nimmt.
Die verirrten Schafe in der ersten Lesung brauchen eben einen Fixpunkt, irgendwas, an das sie sich ausrichten können, um Halt zu gewinnen. Und in der zweiten Lesung sind wir nun nicht mehr bei dem Fixpunkt Knecht, Gottesknecht, sondern wir sind im Hebräerbrief. Und da heißt es direkt in Vers 14, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten.
Festhalten, das ist genau das Stichwort vom gerade vorgelesenen Vers 14, der uns einsteigen lässt in die Hebräerbrieflesung. Es geht darum, tatsächlich an diesem hohen Priester als Identifikationsfigur festzuhalten. Er ist der Punkt, der uns einen Anker gibt. Und warum? Und das wird in diesem ersten Vers schon sehr schön deutlich, denn es heißt, es ist der erhabene hohe Priester. Und dann heißt es, der die Himmel durchschritten hat, also der auch erhöht ist, ist damit gemeint. Das, finde ich, passt ja auch super zum Eingangsvers der Jesaja-Lesung, wo von hoch und erhaben die Rede ist. Und dann heißt es, Jesus, den Sohn Gottes. Und mit diesen beiden Titeln, Schrägstrich Namen, werden die beiden Dimensionen, die uns in diesem Hohepriester begegnen, zusammengeführt.
Und jetzt mache ich mal einen ganz weiten Sprung kurz in die Vulgata. Warum? Die lateinische Übersetzung macht nämlich aus dem Hohepriester den Pontifex. Er ist eben der Brückenbauer zwischen dem Irdischen, diesem Jesus von Nazareth, der mitten unter uns gelebt hat, eben hin in den Himmel zu dem Sohn Gottes, der da neben dem Thron der Gnade sitzt.
Dieses Brückenbauerprinzip ist das eigentlich, was den ganzen Hebräerbrief im Bild des hohen Priesters ja kennzeichnet. Das ist eigentlich das, wo das maßgebliche oder die maßgebliche Deutungsvariante und der maßgebliche Inhalt, dass wir verstehen, wer dieser hohe Priester ist und was er tatsächlich für uns bedeutet und zu tun hat. Und nicht umsonst ist das dann auch die Identifikationsfigur für den Karfreitag, weil eben dieser Hohepriester ein Brückenbauer ist zwischen dem Weltlichen und dem Himmlischen.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine platte Metapher, aber über diese Brücke kann man gehen. Das macht der Hebräerbrief uns eben deutlich. Dadurch, dass der Hohepriester die Himmel durchschritten hat und eben da am Thron der Gnade sitzt, heißt es dann in Vers 16, lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten. Wir alle können hinzutreten, Klammer auf, ein priesterlicher Begriff. Wir selbst als Priester können durch Jesus Christus eingehen in das himmlische Heiligtum, dort zum Thron der Gnade, wo eben Erbarmen und Gnade erfahrbar sind.
Nach dieser himmlischen Perspektive, die ja auch einen Rahmen hier im Hebräerbrief bietet, ähnlich wie eben diese verheißene Erfolgsperspektive des Knechtes im Buch Jesaja. Also diese himmlische Perspektive hier, die bekommt aber auch hier eine zweite Perspektive, nämlich eine ganz irdische Perspektive, die wiederum für uns spielentscheidend ist, könnte man sagen. Vielleicht können wir einmal den Vers 15 hören.
Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat.
Wir haben also in diesem Hohenpriester, dem Brückenbauer, einen, der auf der einen Seite mitfühlt, weil er eben ganz im Irdischen auch ist, ja, miterlebt, der Leiden und Schwäche quasi auch in sich trägt, aber der nicht dieser Schwäche quasi nachgibt. Denn es heißt ja eben auch, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Das heißt, einen hohen Priester, Jesus von Nazareth, der in seinem irdischen Leben natürlich auch Bedrängnis, Not, Gefahr etc. erlebt hat, aber dann nicht Schuld auf sich geladen hat, nicht sich von Gott entfernt hat, nicht sich von der Gemeinschaft mit den Menschen entfernt hat, auch nicht von seiner eigenen Sendung entfernt hat, sondern standhaft geblieben ist. Und deswegen kann dieser auch irdische Hohepriester für uns eben eine Schlüsselfigur sein, auch das eigene Leben zu deuten und uns an ihm festzuhalten.
Du hast jetzt gerade in deiner Erklärung bereits vom Hebräerbrief Kapitel 5, den Vers 7 paraphrasiert, wo eben der Text uns nochmal sehr, sehr deutlich macht, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wirklich Blut und Wasser geschwitzt hat und zu Gott gebetet hat, mit lauten Schreien und unter Tränen, heißt es dort. Aber sich immer in seinem Gebet Gott zugewendet hat und eben nicht von Gott abgelassen hat. Das wäre es ja, was oben benannt wurde als Sünde. Er hat eben nicht gesündigt, er hat festgehalten an Gott und an Gottes Willen. Und deshalb, sagt der Text dann, ist er erhört worden, eben aufgrund seiner Gottesfurcht, an diesem Festhalten trotz allem an Gott.
Dieses erhört worden sein aus Vers 7, das wird in Vers 9 nochmal in den großen theologischen Begriff der Vollendung gefasst oder in ihm zusammengefasst. Jesus Christus ist der, der in aller Not, in allem Leiden, die er eben sehr wohl auch durchlitten hat, wie der Hebräerbrief uns hier deutlich macht am Karfreitag. Er ist der, der in all dieser Not nicht von Gott ablässt, der seine Beziehung mit Gott aufrecht hält und Gott, der seine Beziehung wiederum mit dem Sohn aufrecht hält. Und dieses Moment des gegenseitigen Aufrechterhaltens der Beziehung ist der Moment der Vollendung, weil der Sohn eben überhaupt nicht, so könnte man vielleicht sagen, in die Gefahr kommt, hier von seinem Weg abzukommen, sondern er betet und bittet, aber er findet den Moment der Gottesverbundenheit. Und das ist das, was an dieser Stelle bewirkt, dass er vollendet ist, weil wirklich ganz im Göttlichen aufgehend.
Und so wird Jesus Christus eben, wie der Vers 9 sagt, zum Urheber des ewigen Heils. Er ist der eine einzige hohe Priester, der eben endgültig die Versöhnung zwischen Mensch und Gott geschaffen hat, weil in der Beziehung zwischen Jesus und Gott nicht der Tod das zerbrechende Element war, sondern durch den Tod hindurch, und das ist ja diese wunderbare Linie, die uns bei Jesaja angeboten wird, durch den Tod hindurch Heil geschaffen wird. Springen wir nochmal ganz kurz zurück zu Jesaja, da heißt es ja, zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.
Diese beiden Figuren am Karfreitag sollen uns helfen, das, was wir erleben an diesem Tag, das, was wir auch sehen, ja, in der Liturgie, was uns nochmal vor Augen geführt wird, also seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, heißt es ja dreimal, dass dieser Moment, das, was wir dort wahrnehmen, dass wir das in einer Art und Weise verstehen können, die nicht nur uns an etwas Altes erinnert, sondern die uns immer gegenwärtig hält, was dieser Tag Jahr für Jahr auch für uns bedeutet. Weil nicht das Augenscheinliche das ist, woran wir uns festhalten sollen. Nicht das nur von Leid und Krankheit Zerschlagene dieses Gottesknechtes ist das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass dieser Gottesknecht so geschlagen ist, weil er bereit ist, die Schuld, die wir selber nicht ertragen können, auf sich zu nehmen. Und indem er das tut, derjenige ist, den Gott ganz in seiner Hand hält, wenn wir es übertragen wollen. Und wir erleben im Hohen Priester eine Figur, die das Weltliche und das Himmlische, wie du so schön gesagt hast, Till, dazwischen eine Brücke baut. Eine Brücke, auf der wir auch gehen können, eine Brücke, die auch für uns tragfähig ist, weil wir wissen, dass wir in unserer irdischen Existenz trotzdem ganz auf das Himmlische vertrauen dürfen. Und wenn wir das tun, dann können wir eben Anteil haben an dieser Brücke, die der Hohe Priester für uns geschlagen hat, und eine Brücke auch in das Heil und in die Vollendung finden. Es ist also der Blick auf das Leid und das Warum des Leides auf der einen Seite, und es ist der Blick auf das, worauf wir hoffen dürfen, wenn wir in diesem Leid nicht nur Leid und Ausweglosigkeit sehen, sondern immer auch eine Zukunftsperspektive.
Diese beiden Texte sollen uns am Karfreitag helfen, unseren Blick auf das Kreuz zu schärfen. Und aus den Texten können wir viel mitnehmen für diesen Karfreitag. Viele Begriffe, die wir reflektieren können. Den leidenden Gottesknecht. Die Aussage, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Idee eines hohen Priesters, eines Brückenbauers, eines Urhebers des ewigen Heils. Diese Texte bieten uns viele Möglichkeiten für unser eigenes Nachdenken, was das Kreuz für uns bedeutet. Und zum Abschluss dieser Folge laden wir euch ein, diesen Begriffen, diesen Aussagen, diesen Text nochmal nachzuspüren, wenn ihr wollt. Ihr findet unten in den Shownotes beide Texte nochmal zum Nachlesen und auch unsere Einzelkommentierung, um noch tiefer in die Texte einsteigen zu können.
Auch an diesem stillen, ein bisschen traurigen und doch sehr verheißungsvollen Karfreitag wünschen wir euch wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.